Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freunde, hier ist euer Hubi und ich habe heute meine erste Folge der vierten Staffel Hubis Hafenschnack und habe einen besonderen Gast und freue mich sehr, dass ich hier sein darf im Deutschen Hafenmuseum. Mein Gast ist Dr. Klaus Bernhard Staubermann. Moin.
Moin, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Herr Staubermann, wir sind hier an einem ganz exklusiven Ort und sitzen jetzt in Ihrem Büro mit einem ganz tollen Blick Richtung Peking, wo ich gleich drauf zu sprechen kommen werde. Sie sind jetzt seit knapp anderthalb Jahren, glaube ich, hier der Direktor des Deutschen Hafenmuseums. Und bevor wir darauf kommen, muss ich wirklich fragen, weil ich total spannend finde, Ihre Biografie ist eine ganz andere. Sie haben ja tatsächlich Philosophie, Astronomie studiert, waren in Cambridge, in, wenn ich es richtig sage, Massachusetts. Und was mich besonders interessiert, Sie waren vier Jahre lang Geschäftsführer und Generalsekretär des Deutschen Nationalkomitees des Internationalen Museumsrates. Wie kommt man dann nach Hamburg?
Ja.
Das ist ja so ein langer Weg.
Ja. Das ist natürlich jetzt eine Geschichte von über 40 Jahren kondensiert
ganz
in einer
kurz,
Frage.
Genau. Also was mich besonders interessiert, ich wollte es noch einmal aufführen und auch, dass es sehr technisch war, auch in Edinburgh, dieser Posten beim Nationalkomitee des Internationalen Museumsrates, weil mir das bisher nicht bekannt war, dass es sowas gibt. Was macht man da? Wie viele Museen? Wie groß ist das?
Es gibt einen Weltverband der Museen, den Internationalen Museumsrat und jedes Land hat ein eigenes Nationalkomitee und meine Rolle war eben, Geschäftsführer, Generalsekretär dieses Komitees zu sein. Und wir beschäftigen uns mit all den großen globalen Fragen.
Okay.
Praktisches Beispiel, gibt eine Museumsdefinition, die sagt, was ist ein Museum oder was muss ein Museum sein, um beispielsweise auch Fördermittel beantragen zu können. Und diese Definition wird vom Internationalen Museumsrat erarbeitet und ist dann eben auch bindend für alle Museen in der Welt.
Ach, Wahnsinn.
Aber auch ganz praktisch, wir haben den Konflikt in der Ukraine, da geht es um Kulturgutschutz, wie können wir den Kollegen in der Ukraine helfen? Und da ist so ein Komitee in Deutschland dann auch eine Kraft, die versucht, deutsche Hilfsmaßnahmen in die Richtung Ukraine zu bündeln.
Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das musste man auch mal sagen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das mal hören, welche Positionen es da gibt. Aber natürlich Thema Deutsches Hafenmuseum. Dann können wir ja eigentlich sehr stolz sein, dass wir Sie heute hier haben und generell in der Stadt haben für das Projekt, was hier gerade ansteht. Erzählen Sie uns ein bisschen was, was ist gerade aktuell hier los und was ist in der Zukunft geplant?
Wir haben ja drei Bausteine, sagen wir gern, hier im Museum, den Schuppen 50a, nicht der authentische Ort, wo wir eben auch zeigen, wie hat Hafenbetrieb früher funktioniert, wo wir in Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlern Einblicke geben in historische Hafenarbeit. Das ist ganz zentral für uns und da werden wir am 24. März, also schon recht bald, wieder in die neue Saison gehen mit vielen spannenden Veranstaltungsangeboten. Der zweite Baustein ist die Peking. Die, ich sag gern, machen wir jetzt fit für ihre Reise zum kleinen Grasbrook. Die liegt hier symbolisch am Ausrüstungskai. Wir sind jetzt beschäftigt mit dem Innenausbau der Peking, ob das jetzt die Kabinen sind oder das Kartenhaus. Da wird jetzt viel rekonstruiert, sodass die Besucher einen zukünftigen Einblick bekommen, wie war das damals auf so einem Schiff. Und der dritte Baustein ist ja der Neubau, der am kleinen Grasbrook entstehen soll, wo wir dann nochmal Hafen, deutsche Häfen neu erzählen werden.
Das heißt, es sind zwei Standorte letztendlich, wenn es dann fertig ist. Der Zeitrahmen ist so Ende 20er, glaube ich, dass
ja,
der zweite
ungefähr.
Standort auch
ja.
Dann fertig ja. sein soll. Genau. Und die Peking ist natürlich ein enormes Aushängeschild. Ich glaube, es soll natürlich integriert sein, aber es ist doch toll, dass man das Schiff wieder hergeholt hat. In 2020 wurde es ja nach Hamburg gebracht. Ich kann mich gut erinnern, das war in der etwas schwierigeren Zeit. Das war so eine Einlaufparade, so ein bisschen kleiner Hafengeburtstag auch für unser Gewerbe so. Und das ist doch großartig, dass man so einen Leuchtturm, schwimmenden Leuchtturm quasi, dann auch hat für so ein großes Projekt. Weil gerade Hafen und Museum, weil das doch toll ist. Was wäre das ohne die Peking? Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, ne?
Ganz richtig. Die Peking ist unser Besuchermagnet. Mhm. generiert unglaubliche Besucherzahlen für unser Museum. Bespielt wird sie mit den Ehrenamtlern, die Führungen anbieten, auch authentische Erfahrungen teilen können und hat natürlich noch den zusätzlichen Bonus, dass sie Baustellenbetrieb hat. Das heißt, wer immer an einer Führung teilnimmt, kann dann auch noch mal sehen, wie wir aktuell das Schiff ausstatten, ausrüsten. Und das ist natürlich ein ganz spannender Blick hinter die Kulissen.
Und hier vor Ort, also beim Schuppen 50 hier vorne, da ist es tatsächlich nach wie vor so, weil ich habe mich auch gefragt, wie viele Menschen sind denn tätig hier? Sie haben schon erwähnt, ganz viele Ehrenamtler. Da gibt es auch tatsächlich so eine Hafenmanufaktur. Ich habe gesehen, was ich ganz spannend finde, weil ich als Österreicher ja auch viele Dinge nicht gelernt habe, auch wenn ich 30 Jahre im Hafen bin. Aber es gibt so Workshops zum Beispiel, das machen dann auch alles ehrenamtlich, also Takeln, Segelmacher und sonstiges. Also man kann ja wirklich mit, das sind dann langjährige oder ehemalige Seefahrer?
Das Praktische macht tatsächlich eine Taklerin, die bei uns angestellt ist, mit fachkundigen Kolleginnen, weil für uns wichtig ist, dass wir natürlich auf der einen Seite erzählen, wie es in der Vergangenheit zuging, aber auf der anderen Seite ist eben auch veranschaulichen, man nennt das oft jetzt immaterielles Kulturgut, also das, was man mit den Händen dann vielleicht noch fassen kann, aber vieles eben auch im Kopf passiert, tradiertes Wissen, und das stellen wir eben da, bilden wir ab und setzen wir um in diesen Workshops. Und das ist dann ganz authentisch. Da kommen Sie hier aufs Gelände, da stehen dann die Essen, da wird dann geschmiedet, nicht? Da hören Sie das Metall auf Metall, da sehen Sie den Qualm und es riecht natürlich auch sehr authentisch.
So nennt sich das ja Deutsches Hafenmuseum. Das heißt, es ist ja kein Hamburger Projekt, sondern es ist viel größer, es ist zwar vom Bund mit finanziert. Das heißt, was für eine Aufgabe hat das Museum letztendlich? Also was wollen Sie den Menschen mitteilen?
Dadurch, dass es ein deutsches Hafenmuseum ist, bildet es dann perspektivisch natürlich die deutschen Häfen ab. Mhm. Standort ist weiter Hamburg. Ja. Und wir gehen auch davon aus, dass der Großteil unseres Publikums, unserer zukünftigen Besucherinnen aus Hamburg kommt. Aber inhaltlich ist es Deutschland. Mhm. Und da sprechen wir natürlich über Hamburg als Seehafen, da sprechen wir aber auch über Duisburg als europäischen, größten europäischen Binnenhafen, auch ungewöhnliche Hafen. Einer der größten deutschen Flößhäfen war München, denkt man heute gar nicht mehr. Ungewöhnliche Häfen, aber natürlich auch Hafengeschichte, Wikingerhäfen beispielsweise als ganz frühe Handelshäfen.
Und wenn der zweite Standort dann eröffnet sein wird, wie stelle ich mir denn die Vermittlung dieser Projekte oder der Ideen vor? Also was, so andersrum gefragt, was hat ein Hafen für eine Bedeutung für eine Stadt? Also was wäre Hamburg ohne Hafen? Kann man sich ja nicht vorstellen, gibt es gar nicht. Aber welchen Einfluss hat ein Hafen in eine Stadt hinein?
Ein Hafen ist eine Schnittstelle zwischen einer Stadt oder einem Land und der Welt.
Genau.
Hier fährt man los, hier kommt man an. Und das heißt eben für Güter, hier wird umgeladen, entladen, beladen. Und das kann man eben über Häfen fantastisch abbilden. Also die Bedeutung der Welt für die Stadt, für das Land, aber eben auch die Bedeutung von Stadt Hamburg, Deutschland für die Welt.
Das heißt, Sie werden dann auch verschiedene Themen versuchen darzustellen. Ich habe gelesen, Industriespionage spielt eine Rolle, sogar Hafenprostitution wird man irgendwie versuchen mit reinzunehmen. Also wirklich, was Hafenwelt an sich alles so bringt, was mir ja auch Freude macht mit diesem Podcast, dass wir darüber sprechen dürfen, weil ich glaube, viele, die jetzt von außen zuhören, sich nicht vorstellen können, wie der Hafen an sich funktioniert. Wir kennen natürlich alle die großen Containerschiffe heutzutage und so weiter. Das heißt, wir gehen weit in die Geschichte. Sie stellen als Museum dann die Geschichte der Schifffahrt dar, bis in die jetzige Zeit. Mit verschiedenen Themen. Habe ich das so richtig vernommen?
Ja, wir fragen, was ist Hafen? Wir schauen uns auch ganz genau an, was wollen unsere zukünftigen Besucherinnen wissen? Was sind Fragen, die man an Häfen hat? Also zum Beispiel historische Fragen, aber eben auch Zukunft der Häfen. Also Häfen sind ja Innovationsorte, Innovationstreiber. Wie sieht der Hafen der Zukunft aus? Welche Rolle spielt zum Beispiel künstliche Intelligenz?
Ja,
Teil davon wird die Schifffahrt sein, aber wir sind kein Schifffahrtsmuseum. Ne? Schifffahrt ist Teil der Häfen, ohne Schifffahrt keine Häfen, aber wir sind umgekehrt kein Schifffahrtsmuseum.
Und das sieht man auch hier vorne nochmal, dass alles dargestellt wird. Es sind auch nicht nur Schiffe, was hier liegen.
Schwimmende Objekte.
Schwimmende Objekte, genau. Es sind Schuten, es ist ein Saugbagger dabei. Es sind aber auch alte Waggons, Zugwaggons, was auch viele nicht wissen, dass ja die Bahn eine große Rolle spielt, vor allem auch in Hamburg fürs Hinterland, was den Hafenbetrieb angeht, die ganzen Kräne und so weiter. Das muss ja auch alles in Schuss gehalten werden. Da auch die Frage, wie funktioniert das? Wie kriegen Sie das hin, dass das alles immer funktioniert und dass es erhalten bleibt?
Ja, wir haben auf der einen Seite das große Glück, dass wir eben mit vielen Ehrenamtlern zusammenarbeiten, die dieses historische Wissen auch noch in sich tragen und die Objekte dann auch mit uns instand halten können und pflegen können. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine restauratorische Herausforderung, also ganz konkret unsere beiden Krane hier an der Kaikante, der Krupp Adelt und der Kampnadel, die werden jetzt in den nächsten Jahren auch fachmännisch mit Unterstützung der Ehrenamtler, aber auch professionell restauriert. Mhm. Und das ist ongoing. Es muss immer weitergehen. Sie kennen das aus dem Schiffsbetrieb. Rust never sleeps.
Ja. Genau, so ist das ja. Wenn man hier übers Gelände geht, das ist ja wirklich auch faszinierend. Ich glaube, da erreicht man auch nicht nur Menschen, die hafenaffin sind, sondern vielleicht Technik sehen wollen, die Geschichte erleben wollen und sonstiges. Ich habe es auch gerade, weil ich hier mit dem Fahrrad einmal rumgefahren bin. Also es kriegt einen schon auch ein bisschen so vom Gefühl her. Es ist ja auch eine emotionale Sache, ja, finde ich, ne? So die
ganz
Welt
bestimmt
des Hafens.
Hm. Es ist ein Ort, in dem wir Wissensgeschichte vermitteln, aber auch emotionale Geschichte. Und Häfen sind hochgradig emotionale Orte. Denken Sie an Themen wie Auswanderung beispielsweise, Einwanderung. Das sind ja auch sehr emotionale Themen, die wir hier eben auch versuchen abzubilden. Und da ist natürlich dieser Standort Schuppen 50a nochmal ganz speziell, weil er gerade diesen historischen, authentischen Charakter auch hat.
Ganz genau. Mhm. Und dann sind Sie auch Teil der historischen Museen in Hamburg, ist so. Wie ist da der Austausch? Ist das dadurch, dass Sie auch aus dem Bereich kommen, wie ich schon meinte, dass Sie angekommen sind, da muss man ja sehr glücklich sein. Wie vernetzt sind Sie mit den anderen Museen? Welches Know-how bringen Sie mit, was Museum generell angeht, um einen Betrieb darzustellen?
Eingebettet zu sein in so ein Gefüge von bestehenden Museen ist natürlich eine unglaubliche Chance, weil Sie mit den Ressourcen dieser Museumsstiftung auch arbeiten können. Sie müssen nicht alles neu erfinden, sondern Sie haben einen Nährboden, auf dem Sie aufbauen können, Kolleginnen, mit denen sie zusammenarbeiten können, stiftungsübergreifend, inhaltlich sich auch abstimmen können. Also wer macht was in Altona, wer macht etwas beim Museum der Arbeit in Barmbek. Und da sind natürlich auch ganz spannende Synergien und auch Potenziale, die sich dann auftun, für gemeinsame Kooperationen.
Und jetzt sind Sie, wie gesagt, anderthalb Jahre hier. Wie schiffsaffin waren Sie denn, bevor Sie nach Hamburg gekommen sind? Weil es erscheint mir jetzt ja wirklich so richtig, Sie sind ja voll im Thema schon, was natürlich klar ist. Aber war das schon immer so? War Schiff immer schon Thema?
Von Anfang an. Ich wollte, seit ich Kind war, zu See fahren. Das konnte ich dann irgendwann nicht, weil ich schlechte Augen habe. Das war zu der Zeit, also als ich mich über Berufe informiert habe, ein Ausschlusskriterium. Sonst wäre ich Navigationsoffizier gewesen oder vielleicht auch Kapitän. Und habe dann das Zweitbeste gemacht. Ich habe Astronomie studiert, weil das was mit Navigation zu tun hatte. Und bin dann natürlich auf eine andere Schiene gekommen. Aber der Bezug zu Hamburg war da immer. Ich habe beispielsweise auf der Binnenalster, Außenalster, habe ich segeln gelernt in
Ach,
Hamburg.
Ach super. Ja. Ach gut, wunderbar. Ist ja wichtig. Wenn man ganz fremd ist, ist ja sowas vielleicht schwierig im Einstieg oder so. Das Netzwerk zu den historischen Museen, ganz wichtig, verstehe ich. Es gibt aber auch natürlich den Hafenkulturverein oder den Freundeskreis der Peking, die ja auch ganz viele Leute dazu beitragen, dass das ganze Projekt funktioniert. Wie auch im finanziellen Bereich, glaube ich, sind die ganz wichtig. Gehören die Fahrzeuge, die hier liegen, alle dem Museum?
Ja, also der Großteil der schwimmenden Objekte gehört dem Museum. Und ein Betrieb wäre ohne unsere Ehrenamtler nicht möglich.
Okay.
Also sowohl in der praktischen Mitarbeit, also wenn es um Instandhaltung und Betrieb geht, als auch finanziell, wenn es zum Beispiel um die Innenausstattung der Peking geht.
Wollen Sie mir dazu tatsächlich noch ein bisschen mehr sagen? Sie haben es vorhin schon angerissen. Also es ist ja das große Projekt in diesem Jahr. Ich habe es auch gelesen, dass die Inneneinrichtung oder der Innenausbau der Peking jetzt gerade stattfindet. Was passiert da genau? Und wenn ich jetzt vielleicht in 2 Monaten bei einer Führung dabei bin, was erlebe ich? Was wird genau ausgebaut?
Was wir so authentisch wie möglich vermitteln wollen, ist, wie wurde auf so einem Schiff wie der Peking gelebt und gearbeitet? Und das fängt ganz banal damit an, wie sahen die Kabinen aus? Wie wurde geschlafen? Wie groß war so eine Matratze? Wie wurde gekocht? Ja, mhm. Wie sah die Kombüse aus? Oder auch, nicht ganz unwichtig, wenn sie im Dunkeln unterwegs waren, wie wurde beleuchtet? Mhm. Unterdeck, Aufdeck, ja, mit welchen Leuchtmitteln? Und das sind Aspekte, die wir jetzt durch Rekonstruktion, aber auch durch den Einsatz von Originalteilen immer weiter ausbauen. Sie werden gelesen haben in der Presse, wir haben jetzt einen der historischen Pamir-Anker montiert auf der Peking. Das ist natürlich nicht nur historisch ein ganz spannendes Artefakt, sondern man sieht jetzt, wie hat der Anker gehangen zu der Zeit. Und auch im Detail versuchen immer mehr herauszudestillieren, wie war die Arbeit auf so einem Schiff? Wie muss man sich das vorstellen? Wenn Sie da am Kartentisch standen, was haben Sie gesehen? Mhm. Ja, was lag da? Wie haben Sie sich festgehalten? Ja, und das machen wir zum einen durch die Rekonstruktion und zum anderen eben durch die Führung, die wir mit den Ehrenamtlichen anbieten. Das heißt, wo wir dann nochmal durch diese Geschichten, die dort erzählt werden, die Peking zum Leben bringen.
Wunderbar. Das heißt, man darf gerne öfter kommen und wird dann den Fortschritt sehen.
Ja.
Ist ja auch wünschenswert, ja, vielleicht, dass die Menschen häufig und gerne kommen, um sich das anzugucken. So, und dann nochmal darauf zurück, der zweite Standort auf dem kleinen Grasbrook. Das gibt es ja schon visuell dargestellt so ein bisschen. Das ist ja wirklich ein sehr prominenter, toller Ort und Platz, wo das passieren soll. Also wenn die Peking dann tatsächlich gegenüber der Hafen City liegt, finde ich auch tatsächlich enorm reizvoll. Ich glaube, das wird uns allen gut tun, auch die, die wir am Wasser zu tun haben. Was steht denn dazu jetzt an? Da ist ja noch nicht viel. Also was sind die nächsten Aufgaben, Bauprojekte oder wie weit ist es da?
Vieles passiert hinter den Kulissen. Die Erschließung des neuen Stadtteils Kleiner Grasbrook. Es müssen Infrastrukturen geschaffen werden. Das heißt, breit gesagt, natürlich Anbindung an den Nahverkehr, Verlängerung der U4, mögliche Brückenverbindungen, Straßenplanung, aber auch eben Erschließung des Museumsgeländes und nicht zuletzt ganz praktisch natürlich auch die Vorbereitung der Kaikante für den neuen Liegeplatz der Peking in der Norderelbe. Und das passiert gerade jetzt alles. Sehr viel planerische Arbeit, sehr viel Abstimmungsarbeit, sehr viel Detailarbeit auch, die man physisch noch nicht sieht, aber die vorbereitend ist für das, was dann da passieren wird.
Das denke ich nämlich, weil gerade die Kaimauer ist dort ja nicht noch wirklich vorhanden.
Genau.
Da muss ja richtig dann erstmal rangebaut werden.
Ganz richtig.
Also müssen wir uns tatsächlich noch ein bisschen gedulden. Das wird noch ein bisschen dauern. Also wir freuen uns an dem, was man schon sehen kann und was man immer mal wieder kriegt, glaube ich. Wir werden von Ihnen oder vom Museum ja durch die Presse und die Medien immer mal wieder erreicht. Wenn man es verfolgen möchte, dann möchte ich auch alle darauf hinweisen, die jetzt zuhören. Einfach, wer Interesse hat, immer mal reinschauen und gucken. Wenn man Sie unterstützen möchte, das Museum, was kann ich denn tun? Persönlich, geht zum Spenden.
Ganz konkret, kommen Sie uns besuchen ab dem 24. März.
Ja. Ja,
seien Sie bei uns zu Gast. Das ist immer das schönste Geschenk, das wir uns vorstellen können. Zufriedene Gesichter. Aber natürlich auch, wenn Sie Geld haben, von dem Sie sich trennen wollen. Auch das ist bei uns sehr willkommen.
Ja.
Das können Sie entweder direkt über das Museum tun oder über unsere Fördervereine. Und ganz wichtiger Aspekt ist natürlich auch Nachwuchspflege im Ehrenamt. Das heißt, wir sind auch zukünftig darauf angewiesen, dass junge Menschen bei uns aktiv mitarbeiten. Und wenn das von Interesse ist, kommen Sie gern zu uns und wir versuchen Ihnen eine gute Aufgabe zu geben.
Ich kenne es nämlich auch, dass wir mit unseren Azubis ab und an hierher kommen. Es gibt auch, glaube ich, beim Girls and Boys Day im April, Ende April, eine Aktion,
ja,
da sind wir auch involviert, wo wir natürlich auch unseren Part mit darstellen wollen, also ich sag mal Barkassenschiffer. Also das ist ein richtig für junge Menschen ein ganzer Tag, wo die Schulklassen herkommen können, Berufe im Hafen und sonstiges kennenlernen und letztendlich vielleicht, wenn Ehrenamtliche übrig bleiben, wenn junge Menschen dann ja angeteasert werden auf das Thema Hafen und Schiff. Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Das finde ich auch ganz großartig, deshalb sind wir auch erneut dabei mit unserer Firma und wollen ein bisschen egoistisch auch gucken, ob der eine oder andere tatsächlich auch in den Barkassenbereich gehen möchte.
So. Hm. Das sehe ich genauso. Wir haben als Museum eine Aufgabe und die ist eben auch, junge Menschen für die Thematik Hafen zu begeistern. Und wenn wir einen Fachkräftemangel im Land haben, dann tragen wir gerne dazu bei, junge Menschen zu motivieren, sich für diese Berufe auch zu interessieren.
Wunderbar. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, das Deutsche Hafenmuseum zu unterstützen, persönlich und in jeglicher Form, vorrangig vorbeikommen, gucken und es aufsaugen. Wie gesagt, wenn man hier ist, spürt man es wirklich, was Hafen ausmacht. Vielen Dank. Es war ein ganz tolles Gespräch. Wir werden es weiter verfolgen. Vielleicht komme ich demnächst mal wieder.
Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.